Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wenn ein Verein oder eine Institution oder ein Projekt das 25-jährige Jubiläum hat, dann ist das ein Grund zu feiern. In Wiesbaden tun das in diesem Jahr etwa die Gastronomie im Kurhaus, die mobile Jugendarbeit in den östlichen Vororten, die Ostereier-Weitwerfer in Erbenheim und die Wiesbadener Musik- und Kunstschule, die vor 25 Jahren aus der Zusammenlegung von Konservatorium und Musikschule Günzel hervorging. Dieses Ereignis und seine Folgen würdigen wir heute in dieser Sendung und gratulieren unserem heutigen Gast sehr herzlich, dem Direktor der Schule, Christoph Nielbock. Guten Abend, Herr Nielbock.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wie war das denn vor 25 Jahren? Da waren Sie noch in der schönen Altbauvilla in der Bodenstedtstraße.
Die schöne Altbauvilla in der Bodenstedtstraße, das ist richtig. Vielen Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern ist dieser Ort sicherlich noch bekannt. Das war ein kleiner, aber wichtiger Musentempel neben der Wilhelmstraße 16, in der ja das Musikseminar Günzel untergebracht war. Die Bodenstedtstraße 2 hatte einen eigenen Charme. Das war die sogenannte Parkenstechervilla aus dem 19. Jahrhundert, die bis in die 40er Jahre hinein noch bewohnt war, in den 50er Jahren dann übernommen wurde vom damaligen Wiesbadener Konservatorium. Wir unterrichteten in Dachmansarden, im Kutscherhaus und in feuchten Kellerräumen und selbst im Luftschutzbunker. Das hatte etwas. Das war mehr als Spitzweg. Das war ein richtiges bohemienhaftes musikalisches Ausleben. In der Wilhelmstraße 16 war die zweite Anlaufstelle für gute Musik damals vor 25 Jahren. Das waren Hugo und Margarete Buchter, die Musikschule Günzel unterhalten und betrieben haben. Das war nicht weniger romantisch als in der Bodenstedtstraße am Kurpark oben. Das war ein Nachkriegszweckbau, allerdings auf engstem Raum, auf wenigen Stockwerken in einem Hinterhof wurde rund um die Uhr auch unterrichtet. Es ist dann eigentlich in die Geschichte auch der Stadt eingegangen, als das, was in der Presse als hessisches Wunder bezeichnet wurde. Am 1. April 1991 kam es zu der Zusammenlegung, zu der Fusion dieser beiden großen Altinstitute, zu der neuen Formation der Wiesbadener Musik- und Kunstschule, die heute natürlich ganz anders untergebracht wurde, aber das ist vielleicht ein eigenes Kapitel für sich.
Ja, dem Neubau auf dem Dernschen Gelände, wie das der damalige Oberbürgermeister Achim Exner und die damalige Kulturdezernentin Margarete Goldmann so vorgesehen hatten, dem war kein Glück beschieden. Schmerzt das immer noch?
Ja, das sitzt sehr tief. Es hat allerdings auch eine gewisse heitere Note. Denn letztendlich sind wir heute doch eigentlich da, wo wir mal hin sollten. Auch hier erinnere ich oder werden viele Hörerinnen und Hörer sich erinnern, es war das Bürgerbegehren im Jahr 1994, Stichwort Dernsches Gelände, Stichwort wer putzt dem Schwäger seine Fensterscheiben und sein Glas. Wir konnten uns nicht durchsetzen, sind aber heute nach vielen Irrungen und Wirrungen eigentlich nur 50 Meter neben dem ursprünglich vorgesehenen Platz des Musikschulneubaus auf dem Dernschen Gelände. Wir sind heute am Schillerplatz 1 bis 2 schräg gegenüber. Und da haben wir natürlich jetzt ein Ensemble und eine Unterbringung gefunden, die all dem entspricht, was für Musiker wichtig ist. Im Vordergrund steht wahrscheinlich die vorbildliche Schallisolierung, das war ja eines der Probleme in den kleinen Dependancen in der Bodenstedtstraße, in der Wilhelmstraße 16. Das waren dünne Tapetenwände gewesen und dazwischen war dann die Blockflöte, Gesang und Klavier, das ging überhaupt nicht. Heute haben wir Schlagzeugstudios. Heute kann tatsächlich die Posaune neben der Blockflöte unterrichtet werden, ohne dass sich die Kollegen in die Quere kommen. Unsere Räume sind derart begehrt und beliebt, dass auch Lehrkräfte es bevorzugen, bei uns im Haus zu üben, weil die Location und natürlich auch die räumlichen Bedingungen sind einfach für Musiker optimal.
Das ist sehr schön zu hören, dass Sie Ihren Frieden gemacht haben mit der damaligen Entscheidung. Und ich möchte Sie mal fragen, welches sind denn die wichtigsten Entwicklungen der 25 Jahre gewesen jetzt, der letzten 25 Jahre? Sagen Sie das doch bitte mal in der gebotenen Kürze so stichwortartig oder schlagwortartig, die wichtigsten Entwicklungen der letzten 25 Jahre.
Das lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Der Aufbau einer rundum ausgewogenen Musikschule für jedermann, die Konstruktion von 8 Fachbereichen, die alles abdecken, was das Herz des musizierenden Menschen begehrt, die Tatsache, dass es uns gelungen ist, im Jahre 2004 auch das Kulturforum zu betreiben am Schillerplatz. Es ist heute der Dreh- und Angelpunkt der Wiesbadener Musik- und Kunstschule. Was ich genauso wichtig hervorheben möchte, ist die Bürgerbefragung, die im Jahre 2007 stattgefunden hat und die das außerordentlich beeindruckende Ergebnis zutage brachte, dass 73% der Wiesbadener Bevölkerung die Wiesbadener Musik- und Kunstschule kennen. Und ebenfalls, unabhängig davon, dass wir gute Noten bekommen haben, war es so gewesen, dass eine überwiegende Mehrheit der Menschen damals gesagt haben, Musikschule, Musikerziehung ist etwas Wertvolles, etwas Unverzichtbares, etwas Wichtiges, erst recht für eine Landeshauptstadt.
Und da es in dieser Sendung um die Musik- und Kunstschule geht, machen wir doch gleich mal ein bisschen Musik. Natürlich mit Musikern der Wiesbadener Akademie. Es spielt das Blechbläser-Ensemble Wiesbaden Symphonic Brass. Wiesbaden Symphonic Brass, so heißen die ja, Herr Niebock.
Wiesbaden Symphonic Brass unter der Leitung von Joachim
Topschall. Und zwar einen Titel von Duke Ellington, Caravan. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir feiern hier und heute 25 Jahre Wiesbadener Musik- und Kunstschule. Herr Niebock, die Schule ist nicht allein auf der Welt, sondern hat zahlreiche Partnerschaften, mit denen sie in vielen Projekten zusammenarbeitet. Welche sind das denn?
Das ist uns grundsätzlich ein sehr wichtiges Anliegen. Wir verstehen uns nicht als eine Institution, die isoliert im elfenbeinernen Turm am Schillerplatz vor sich hin musiziert, sondern wir haben in den letzten 25 Jahren alles in die Wege geleitet, um einen großen Wirkradius im Gemeinwesen, in der Gesellschaft, in der Stadtkultur zu erreichen. Das kann man an kleinen Kennziffern ablesen. Wir sind beispielsweise in 25 kommunalen Kindertagesstätten und unterrichten dort jede Woche musikalische Früherziehung. Wir unterrichten in unterschiedlichem Umfang in 17 Schulen im gesamten Stadtgebiet. Das will auch organisatorisch und logistisch bewältigt sein. Und auf was wir ganz besonders stolz sind, auch unter dem Gesichtspunkt der Inklusion, die ja in den letzten Jahren zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist. Wir unterhalten wöchentlich 10 Kurse für die Menschen in der Werkstatt für Behinderte. Das zeigt einfach, dass die Musikschule ganz bewusst nach außen geht. Und wir sind dabei nicht alleine, sondern unsere Arbeit wird auch anerkannt von vielen Stiftungen und von Einrichtungen, denen es daran gelegen ist, unsere Arbeit zu fördern und anzuerkennen. Über allem steht natürlich der Verein der Freunde und Förderer, der damals im Jahr 1991 sich auch gleichzeitig mitgegründet hat. Die Aufgabe des Vereins der Freunde und Förderer der Wiesbadener Musik- und Kunstschule besteht darin, Spendenmittel zu akquirieren, vor allen Dingen dann aber auch einzusetzen in sozial bedürftigen Fällen, wenn es einfach mal eng wird, in welchen Fällen auch immer bei uns. Und dann, darauf sind wir besonders stolz, gibt es eine ganze Reihe Wiesbadener Stiftungen, die sich uns in welcher Form auch immer zuwenden. Das ist beispielsweise die Schulstiftung, mit der wir jährlich 4, 5, 6 Alteneinrichtungen und Senioreneinrichtungen musikalisch besuchen. Die Drosin-Stiftung unterstützt jedes Jahr Preisträger des Wettbewerbes Jugend musiziert, den wir organisieren und durchführen. Die Dr. Willi Kern Stiftung, die vor einigen Jahren gegründet wurde, ist umfänglich daran beteiligt, in sozial wichtigen, in sozialen Notfällen, da dauerhaft auszuhelfen in der Wiesbadener Musik- und Kunstschule. Und schließlich müssen wir auch noch erwähnen, die Hempel-Stiftung, die seit über 20 Jahren durch regelmäßige gemeinsame Konzertveranstaltungen einen Beitrag dazu leistet, dass junge, talentierte Nachwuchsmusikerinnen und Musiker nicht nur eine Auftrittsplattform erhalten im Saal der Loge Plato in der Friedrichstraße, seit Jahren immer voll besetzt unsere Konzerte, sondern dass diese jungen Musiker, die dort auftreten, auch finanziell gefördert werden. Das ist zwar in einem bescheidenen Umfang, aber das sind alles kleine Bausteine, die uns insoweit wichtig sind, weil sie zeigen, wir sind nicht alleine. Die Gesellschaft nimmt uns sehr wohl wahr und ist auf unserer Seite und sagt, ja, Musikerziehung ist eine der wichtigsten, wertvollsten Anliegen und wir fühlen uns auch da verpflichtet, einen Beitrag dazu zu leisten.
Also das alte Wiesbadener Bürgertum, das kulturell interessierte Bürgertum unterstützt seine Schulen.
Maßgeblich. Wir haben das auch durch die Service-Clubs erfahren, ob das die Rotary-Clubs sind, ob das die Lions-Clubs sind und schließlich auch die Maria Strecker-Dahlen-Stiftung, die Stiftung Pro Musica Viva, die maßgeblich in den letzten Jahren dazu beigetragen hat, dass beispielsweise ein Projekt wie Wiesbaden singt finanziert werden konnte.
Und die Musik- und Kunstschule wiederum ist aktive Unterstützerin der Wiesbadener Partnerstädte bzw. der Partnerschaftsvereine. Und wenn wir von Partnerschaften sprechen, dann wollen wir natürlich auch von den Partnerstädten sprechen. Über Tunbridge Wells haben wir in der letzten Sendung schon berichtet. Was gibt's denn noch?
Seit Jahren bringen wir uns immer wieder gerne ein in die Partnerstädte oder in die Vereine für diese Partnerstädte, die besonders aktiv sind. Nach Breslau haben sich ganz spannende, wunderbare, auch kreative Projekte ergeben. Wir haben junge Pianisten aus Breslau zu uns nach Wiesbaden eingeladen. Wir machen seit geraumer Zeit auch immer Themenkonzerte mit polnischer Musik, gemeinsam mit dem Partnerschaftsverein. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Wir haben eine starke Nähe zur Musikschule in Berlin-Kreuzberg. Wir fühlen uns natürlich auch Görlitz verbunden und über viele Jahre hinweg war auch San Sebastian eine feste Bank für viele Austauschprojekte. Darüber hinaus gibt es aber auch Angebote oder Kooperationen, die nicht im offiziellen Rahmen der Städtepartnerschaften stattfinden. Ich meine hier die Zusammenarbeit mit dem deutsch-italienischen Partnerschaftsverein Amicizia. Seit 1993 haben wir insgesamt über 20 erfolgreiche Konzertprojekte in der Toskana und in Wiesbaden mit italienischen Chören und unseren Orchestern durchgeführt, ausschließlich durch die Unterstützung und Zusammenarbeit der Amicizia. Das zeigt uns auch wiederum, wir sind ein Teil der Stadtkultur.
Das ist gut, dass Sie davon sprechen, von dem Jugendsinfonieorchester der Schule, also die gerne mit dem Coro Polifonico, die San Nicola aus Pisa zusammenarbeitet. Und da hören wir uns gleich was an, nämlich das Agnus Dei aus der Messa di Gloria von Giacomo Puccini. Die ist schon in Wiesbaden gespielt worden. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unser Gast heute ist Christoph Nielbock, Direktor der Wiesbadener Musik- und Kunstschule. Herr Nielbock, Sie sprechen vom Kosmos Musik am Schillerplatz. Ein Kosmos, der von der Blockflöte bis zur Big Band reicht. Das klingt anspruchsvoll.
Ja, manchmal. Ein Kosmos hat auch Fliehkräfte und das zeigt aber, welche Dynamik und welche aktiven Energien dahinter stecken. In der Tat. Wir können durchaus auch schon von einem kleinen Kosmos der musizierenden Möglichkeiten am Schillerplatz sprechen. Sie sagten ja eben auch von der Blockflöte bis zur Big Band. Nach dem Motto, wie heißt es so schön, the bigger, the better, das wandeln wir ab und sagen, Musik für alle. Wir sind uns nämlich nicht selber genug, sondern wir wollen so viel wie möglich an Ideen und an Angeboten ausloten, um den musizierenden Bedürfnissen gerecht zu werden. Es ist bei weitem nicht mehr so, dass eine Musikschule traditionell dem nachkommt, was im vorigen Jahrhundert Standard gewesen ist. Der übliche Einzelunterricht, die Etüde, die Sonate, der Vorspielabend. Das war unverzichtbar, ist natürlich heute noch auch eine Basis und ein Kern unseres Unterrichts, aber wir sind längst angekommen in den letzten 25 Jahren bei einer breit gefächerten umfangreichen, ja, man kann schon sagen, bei einer regelrechten Produktpalette. Wir haben sozusagen ein Portfolio für jeden musikalischen Geschmack. Was wir nicht anbieten, ist Alphorn, ist Dudelsack. Aber wir haben zum Beispiel auch Harfe.
Das hätte mich nun gerade interessiert. Das wollte ich Sie sowieso fragen. Frage ich jetzt schon mal, weil Sie davon sprechen. Also kann man auch ungewöhnliche Instrumente bei Ihnen lernen, in der Schule lernen? Also zum Beispiel jetzt auch orientalische Instrumente?
Ja und nein. Wir müssen uns erstmal zurückziehen. Grundsätzlich, was uns bisher nicht gelungen ist und was auch in einer Stadt wie Wiesbaden sehr, sehr schwierig ist, orientalische Instrumente anzubieten. Wir haben immer mal wieder eine Anfrage. Wir haben eine lange Zeit, hatten wir SAS-Unterricht angeboten, aber das ist nicht so einfach, wie sich das anhört. Ich drücke es mal andersrum aus oder ich formuliere es umgekehrt. Wir haben die gesamte Bandbreite der Standardinstrumente, Keyboard, Klavier, über die Blockflöte bis hin zu allen gängigen Blasinstrumenten. Dazu gehört die Oboe genauso wie auch das Saxophon als das Blasinstrument, was dann die Verbindung herstellt zur Popularmusik. Und Sonderwünsche wie Knopfakkordeon sind natürlich für eine Musikschule nicht darstellbar, weil man kann natürlich schlecht für ein oder zwei Schüler nachfragen, eine Lehrer einstellen. Es muss natürlich auch immer wieder passen. Angebot und Nachfrage müssen zusammengehören. Was wir aber als ganz wichtig erachten, wir haben ja in den zurückliegenden Vierteljahrhundert uns konstituiert in 8 Fachbereichen und es ist für uns sehr wichtig, dass sowohl der Gesang wie der Instrumentalunterricht als Essential einer Musikschule unverzichtbar sind, aber auch die Ausrichtung in die klassische Gewichtung und in die Popularmusik, die Ausrichtung auf Einzelunterricht wie auf Gruppenunterricht und wie auf Ensembleunterricht. Wobei es uns natürlich auch wichtig ist, dass alle diese Instrumente und auch den Gesang, den man im Schillerplatz bei uns erlernen kann, auch im Ensemble zusammengeführt werden können. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen für eine Musikschule und das zeichnet uns eigentlich auch aus, wenn wir bedenken, dass wir einen jungen Popchor haben oder dass wir eine Big Band im eigenen Hause aufgebaut haben.
Der heutige Musikunterricht an den Schulen gilt im Allgemeinen als unzureichend. Sehen Sie darin Ihre Aufgabe, nachzubessern?
Wir bessern nicht nach, weil der Musikunterricht in den Schulen hat eine eigene Dynamik und hat auch einen eigenen Lehrplan. Wir sind eher der Auffassung, dass Musik und Musizieren, das ist ein elementares Grundrecht, das ist ein Grundbedürfnis von Menschen. Und wir wissen, dass das eigene Musizieren, das Musik überhaupt, Wirkmächte besitzt, die den Menschen unmittelbar beeinflussen. Und das ist eigentlich der Beweggrund, weswegen wir sagen, wir lassen nichts unversucht, um jungen Menschen, aber auch Erwachsenen Freude am Musizieren zu vermitteln. Musik ist mehr als nur schöner Klang. Und Musik ist auch nicht nur Analysieren von Symphonien oder Theorieunterricht, sondern, wie Shakespeare so schön sagt, Musik ist Seelennahrung. Ganz abgesehen mal von den Sozialkompetenzen, die mit Musizieren verbunden sind. Und so verstehen wir uns in der Wiesbadener Musik- und Kunstschule, dass wir neben der Vermittlung von instrumentalen und vokalen Kompetenzen auch den Menschen oder unseren Besuchern, unseren Gästen vermitteln, eine ganze Fülle von Sekundärtugenden. Es geht nicht nur um das differenzierte Zuhören, um die Eigenwahrnehmung, um die Konzentrationsfähigkeit, um die Feinmotorik, sondern es ist der Blumenstrauß von Sekundärtugenden, der mit dem eigenen Musizieren zwangsläufig einhergeht.
Wir haben gerade von Nischeninstrumenten gesprochen. Dazu gehört auch das Akkordeon. Zu welcher Meisterschaft man es auf diesem vielseitigen Instrument bringen kann, zeigt Annegret Kratz, die lange an der Musik- und Kunstschule unterrichtet hat. Hören Sie Präludium und Fuge von Johann Sebastian Bach. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Christoph Nielbock. Natürlich gibt es an der Musik- und Kunstschule auch Angebote für Erwachsene. Welche sind das denn, Herr Nielbock?
Erwachsene liegen uns natürlich besonders am Herzen. Man muss bedenken, dass an der Wiesbadener Musik- und Kunstschule sage und schreibe über 400 Besucherinnen und Besucher älter als 27 Jahre sind. Und das darf ich jetzt auf Radio Rheinwelle verraten, ohne den Namen zu nennen. Es gibt einen Schüler, der der absolute Spitzenreiter ist, im zarten Alter von 88 Jahren. Das heißt, die Musikschule hat ein Herz für alle.
Lernt der noch ein Instrument, der 88-Jährige?
Der lernt ein Instrument. Mehr darf ich an dieser Stelle nicht sagen, um es nicht näher einzukreisen vor dem Hintergrund des Datenschutzes. Aber auch wir sind manchmal verblüfft, wenn wir feststellen, wie viele erwachsene Menschen mit ernstem Anliegen ihre Kindheits- und Jugendträume bei uns erfüllen wollen. Das setzt natürlich eine ganz besondere Pädagogik voraus.
Eine Zwischenfrage. Unter uns, sagen Sie bitte mal unter uns hier in der blauen Stunde, bis zu welchem Alter kann man denn noch ein Instrument lernen? Ich habe, da war ich so Mitte 30, habe ich meinen Großvater gefragt, kann ich in diesem Alter noch Klavier lernen? Er spielte sehr gut Klavier. Hat er gesagt, ja, das kannst du schon. Ist die Frage, wie sich's anhört.
Die Antwort war salomonisch, sie war richtig, sie war zutreffend und heute würde ich genau das Gleiche sagen, wobei es nicht darauf ankommt, wie sich's anhört, sondern was einem das eigene Spiel selber bedeutet. Und wir stehen, das würde ich schon sagen, in engem Kontakt zu unseren Erwachsenen. Wir veranstalten jedes Jahr eine Candlelight-Soiree nur für Erwachsene. Die ist nicht nur deswegen beliebt, weil es Rotwein gibt und Gebäck und viele Gespräche, sondern weil die Erwachsenen sich auch gegenseitig vorspielen und ins Gespräch kommen. Und es ist nicht einzusehen, dass sich der Begriff des Erwachsenendaseins nur daran festmacht, dass man Auto fahren kann, Golf spielen kann und eine Reise buchen kann, sondern mitnichten gehört es auch dazu, dass man das gerne umsetzt, was man als Kind immer machen wollte. Ob das Trompete spielen ist, ob das Klavierspielen ist oder ob das Klarinette spielen ist. Und unsere Erwachsenen sind auf alle Instrumente verteilt. Natürlich ist Singen auch sehr beliebt, weil Singen unmittelbarer Ausdruck der Seele ist. Und wir fühlen uns verpflichtet, für unsere erwachsenen Kunden und unsere erwachsenen Schüler auch immer wieder besondere Projekte anzubieten. Wir haben jetzt ganz neu aufgelegt ein Musizierensemble, zunächst einmal nur für Saxophone. Wir werden das aber ausweiten, dass unsere Schüler und Schüler, die Blasinstrumente im Erwachsenenalter erlernen, auch ein paar Wochen lang bestimmte Stücke gemeinsam erarbeiten können. Oder ein anderes Produkt, das wir entwickelt haben, das nennt sich Vier am Klavier, dass Anfänger, absolute Klavieranfänger, quasi ein kleines Team bilden und dann über ein, zwei Jahre die Anfänge des Klavierspielens erlernen. Und was da an sozialer Dynamik entsteht, kann ich Ihnen im Studio kaum übermitteln. Da stört der Gast nur und das müssen wir den Erwachsenen selbst überlassen, aber mit allerhöchster Ernsthaftigkeit verteidigen die Erwachsenen den Rechtsanspruch auf das eigene Musizieren. Und das ist gut so.
Die Musik- und Kunstschule ist ein gemeinnütziger Verein in der Trägerschaft von Wiesbaden und hat eine ganze Reihe von kommunalen Aufgaben. Gehört dazu auch Wiesbaden singt. Ja, das ist ja eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung, die offenbar vielen Bürgern Spaß macht. Ist es Ihr Ziel, immer mehr Menschen zum Singen zu bringen?
Ja. Wiesbaden singt ist ein Format, das wir in den letzten Jahren in verschiedenen Stufen entwickelt haben. Und wir sind heute da angekommen, dass es einfach nur noch funktioniert, weil die Nachfrage so groß ist. Es hat sogar einen kleinen Ableger bekommen. Durch die Initiative und durch die Aktivitäten des Stadtchores, des Chores der Stadt Wiesbaden, gibt es mittlerweile ein Pendant, nämlich das Weihnachtsliedersingen. Wer das erlebt hat, und viele von Ihnen waren sicherlich schon dabei gewesen, wenn Hunderte von Menschen nur einen Wunsch haben, selig alle Weihnachtslieder von A bis Z im Kurhaus zu singen, nämlich vor dem großen roten Weihnachtssternbaum. Und wenn man das erlebt, wie das Kurhaus dann eine einzige Bescherung sozusagen darstellt, dann versteht man die außerordentlich sinnstiftende Kraft des gemeinsamen Singens. Und das ist eigentlich auch die Triebfeder, die uns bewegt, dieses Format Wiesbaden singt, beizubehalten. Es muss dargestellt werden. In diesem Jahr sind wir sehr glücklich, dass wir es in einem neuen Gewand und in einer neuen Partnerschaft auf den Markt bringen. Wir werden es nämlich zum ersten Mal integrieren im Wiesbadener Stadtfest im September. Dann sind wir auf dem Dernschen Gelände auf der großen Bühne und werden das bekannte traditionelle Format wiederholen, einen bunten Strauß an Evergreens, an Volksliedern, an Schlagern aus alten und neuen Melodien mit Hunderten von Wiesbadenern zu singen. Und es verblüfft mich immer wieder und es ist beeindruckend, wie weit dieses Wiesbaden-Singt-Projekt ausstrahlt. Eigentlich werden wir das ganze Jahr über auf das Thema angesprochen, wann singen wir wieder?
Ich möchte jetzt mal eine Frage stellen, die einen bestimmten aktuellen Bezug hat. Nämlich, wir haben ja in Wiesbaden seit einem Jahr, circa dreiviertel Jahr, Flüchtlinge. Gibt es für Sie spezielle Programme, beziehungsweise sind solche in Planung? Denn wir wissen ja, für Musik braucht man ja keine Worte.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein wichtiges Thema und gerade weil es so wichtig ist, lassen wir uns Zeit damit. Es ist nicht damit getan, irgendeinen Event, ein Highlight im Sog der Begeisterung im Kulturforum am Schillerplatz jetzt anzubieten. Wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, dann wollen wir damit natürlich auch eine Nachhaltigkeit und eine Sinnhaftigkeit verbinden, denn Musikerziehung ist nicht blanker Spaß und nur mal Unterhaltung für 2 Stunden, sondern wir verfolgen natürlich einen nachhaltigen, sittlich-seelischen Aufbau von dem, was wir vermitteln. Ja, wir werden jetzt nach den Sommerferien im nächsten Schuljahr, das ist Ergebnis unserer Überlegung, ganz gezielt in die sogenannten Deutsch-Intensivklassen gehen. Wir haben im letzten Jahr ein neues Produkt aufgelegt, das nennt sich Liederinsel, mit sage und schreibe 850 Kindern haben wir im letzten Schuljahr jeden Freitag eine halbe Stunde in 14 Wiesbadener Schulen gesungen. Das war überwältigend und wir werden dieses Projekt dank der Unterstützung durch die vorhin erwähnten Sponsoren, die Wiesbadener Volksbank, Rotary Wiesbaden und Stiftung Pro Musica Viva. Wir können das Projekt auch im nächsten Jahr anbieten und werden dann dabei ganz gezielt in die Deutsch-Intensivklassen gehen, um dann nur mit Kindern zu singen, die einen Migrantenhintergrund haben. Das erfordert natürlich ein sehr ausgearbeitetes Konzept, aber wir wissen jetzt schon, Musik ist der einfachste Schlüssel für Menschen, um untereinander zu kommunizieren. Und vor allen Dingen Musik ist auch ein unmittelbarer Beitrag, um die Sprachfähigkeiten zu beschleunigen, den Erwerb der Sprachfähigkeit zu beschleunigen.
Also darauf sind wir gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und wir machen nochmal Musik und zwar nochmal das Wiesbadener Blechbläserensemble mit Ground Force. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 und wir wollen uns jetzt mal mit den Menschen befassen, die Musik- und Kunstschule am Laufen halten. Wer sind diese Menschen, Herr Nielbock?
Naja, die Menschen sind ja nicht nur diejenigen, die Musikschule am Laufen halten, sondern sind vor allen Dingen auch diejenigen, die dafür sorgen, dass die Musikschule überhaupt mal existent und vorhanden ist, nämlich weit über 3000 Besucherinnen und Besucher, das heißt Menschen, die Musik erlernen wollen. Und zwar geht das, wie ich vorhin schon sagte, durch alle Altersstufen. Wir haben natürlich auch behinderte Menschen dabei. Inklusion ist für uns kein Thema und wir haben auch quasi alle Nationalitäten, die in Wiesbaden vertreten sind, bei uns im Hause zu Besuch, über einen entsprechenden langen Zeitraum, um Musik zu erlernen, um ein Instrument zu erlernen. Der Lehrkörper besteht aus 90 Lehrkräften, die aufgeteilt sind in 8 Fachbereiche. Und alle Lehrkräfte sind selbstverständlich entsprechend examiniert, ausgebildet, Hauptfach ausgebildet und zu einem Großteil auch selber als aktive Musiker tätig, nicht nur im Staatstheater, sondern auch im Popularbereich. Immerhin unterrichten wir jede Woche circa 1300 Unterrichtsstunden. Und wenn man sich diese Summe vorstellt, kann man verstehen, dass wir eigentlich ein regelrechtes mittelständisches Unternehmen sind.
Neben der Schule gibt es die Akademie. Die müssen und wollen wir natürlich ebenfalls würdigen. Welche Berufswege stehen demjenigen offen, der hier seinen Bachelor macht?
Die Wiesbadener Musikakademie ist ein Partnerinstitut, möchte ich fast sagen. Eine kommunale Fachschule für musikalische Berufsausbildung. Ich muss mich korrigieren. Wir sind Berufsakademie. Nämlich seit dem Jahre 2011. Bis dahin hat die Wiesbadener Musikakademie in enger Kooperation mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt das Diplom für Instrumental- und Gesangspädagogik ausgebildet und abgenommen. Und seit 2011 bieten wir einen autonomen Studiengang ein. Autonom heißt, wir verleihen selber den akademischen Grad des Bachelors of Music. Und gerade in diesen Tagen, jetzt im Juli, wird unser Studiengang neu akkreditiert. Wir werden behandelt wie eine Universität. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir 90 hochmotivierte junge Nachwuchspädagogen am Schillerplatz ausbilden können. Es sind sozusagen die Musiklehrer von morgen, denen wir modernste Erkenntnis und Erfahrung vermitteln wollen. Dieses vor allen Dingen im Zuge einer dualen Ausbildungskonstruktion. Das heißt, die Musikschule ist quasi das Experimentierfeld für die Studenten in der Musikakademie. Da finden Synergien statt. Wir sind unter einem Dach zwei Institute, die sich gegenseitig befruchten und die voneinander profitieren.
Lassen Sie uns jetzt bitte mal zu einem Thema kommen. Das ist nicht Ihr Lieblingsthema, ich weiß, aber leider unumgänglich. Die Finanzen. Ohne Moos nichts los, das gilt auch für die Musik- und Kunstschule. Was möchten Sie uns darüber erzählen?
Über Geld spricht man nicht. Hat man nicht auch Gold daneben, ist und bleibt die Summe klein. Fidelio. Naja, eine Musikschule in dieser Größenordnung ist darauf angewiesen, dass sie Zuwendungen erfährt, umfangreiche finanzielle Zuwendungen. In Wiesbaden haben wir seit dem Gründungsjahr 1991 das erreicht, dass die Stadt Wiesbaden sich umfänglich an dem Unterhalt und an dem Betrieb der Musikschule beteiligt. Das spiegelt sich auch darin, dass der Vorsitz des Trägervereins der Wiesbadener Musik- und Kunstschule e.V. automatisch Kraftamtes, Kraftsatzung immer von dem oder der Dezernentin der Landeshauptstadt Wiesbaden eingenommen wird. Was nun den finanziellen Größenordnungen entspricht, wir nehmen jährlich ca. 1,6 Millionen Unterrichtsgelder ein, das sind die Beiträge für den Unterricht. Wir haben Betriebskosten von ca. 1,2 Millionen für Miete, für Strom, für alle Nebenkosten. Die Personalkosten für die rund 90 pädagogischen Mitarbeiter bewegen sich bei 3,1 Millionen. Rechnen Sie aber nicht weiter mit, die Summe geht nicht ganz auf. Wir brauchen natürlich Zuschüsse, das sind zurzeit insgesamt 2,4 Millionen, einschließlich der Zuschüsse des Landes Hessen.
Die Zahlen, die kann sich kein Mensch behalten. Sagen Sie doch bitte mal, haben Sie genug, ausreichend oder zu wenig? Klartext.
Naja, sagen wir mal so, wie es in diesem Sommer auch so ist, häufig Gewitterwolken am Horizont. Man bezeichnet das in Fachkreisen als strukturelles Defizit. Das ist ein Thema, was uns seit geraumer Zeit sehr beschäftigt, das uns auch in den kommenden Jahren treu begleiten wird. Und wir müssen alle Kräfte mobilisieren, dass es uns gelingt, die Balance einzuhalten, dass das Zuschussvolumen dem entspricht, was eine Musikschule nun einmal kostet in einer Landeshauptstadt.
Haben Sie schon Leistungen kürzen müssen?
Wir müssen Konsolidierungsprogramme entwickeln, weil wir in den zurückliegenden Jahren an der einen oder anderen Stelle gesehen haben, dass es mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr ausreicht.
Wo müssen Sie konsolidieren? Können Sie das noch sagen?
Da gibt es verschiedene Bereiche. Veranstaltungswesen, vor allen Dingen die Ensemble- und Ergänzungsfächer. Aber auch bei der Frage, wie viel Ermäßigung können wir gewähren, müssen die Ermäßigungsprozente verändert werden. Man kann überall an den Stellschrauben noch das eine oder andere verbessern. Naja, was am meisten schmerzt, sind natürlich Einschnitte im Stellenbereich. Das versucht man natürlich so weit wie möglich zu vermeiden oder zu umgehen, aber mittelfristig wird es schon so sein, dass das ein oder andere nicht mehr im üblichen Umfang angeboten werden kann. Weil, wie gesagt, es muss finanziert werden. Personalkosten sind Personalkosten und das ein oder andere muss dann einfach zurückgefahren werden und das ist keine schöne Entscheidung. Aber insgesamt stellen wir fest, man kann nicht endlos die Besucher belasten und das Leistungsangebot verändern, sondern wir müssen natürlich sehen, dass der Mittelzufluss auf der anderen Seite auch so ausbalanciert ist, dass wir das umsetzen können, was die Öffentlichkeit von uns erwartet und dass wir das fortsetzen können, was wir an qualitativer Arbeit in den letzten 25 Jahren aufgebaut haben.
Und jetzt folgt das Highlight unseres Musikprogramms, nämlich ein Titel, den unser Gast sich gewünscht hat. La Madonna della Conchiglia von Vinicio Capossela. So, Herr Nielburg, ich nehme an, das hat Ihnen gefallen.
Es ist wunderbar schräg. Vinicio Capossela, sehr eigentlich gar nicht bekannt hier in Deutschland. Und es ist so farbig, fantasievoll, kreativ, auf der Basis einfach italienischer Volkstümlichkeit. Und Musik darf einfach auch mal beim Zuhören Fröhlichkeit, Heiterkeit verbreiten. Und das ist der einzige Grund, weswegen Sie jetzt auf den Vinicio Capossela gekommen sind.
Ja, den Text haben wir beide nicht verstanden. Insofern sind wir fein raus. Also hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der blauen Stunde, die sich jetzt rasant ihrem Ende nähert. Aber zuvor muss ich unbedingt eine aktuelle Pressemitteilung der Musik- und Kunstschule vorlesen, nämlich: Am Sonntag, den 10. Juli um 17 Uhr, präsentiert das Jugendsinfonieorchester der Wiesbadener Musikakademie, Wiesbadener Musik- und Kunstschule, das selten gespielte Oratorium Mors et Vita des französischen Komponisten Charles Gounod in der Marktkirche Wiesbaden. Das Orchester konzertiert mit dem italienischen Coro Polifonico di San Nicola Pisa und bühnenerfahrenen Solisten italienischer Opernhäuser unter der Leitung von Christoph Nielburg. Herr Nielburg, warum haben Sie sich gerade für dieses Programm entschieden?
Kommen, hören, staunen. Schon wieder Italien, aber das entspricht natürlich der langjährigen engen Partnerschaft mit dem deutsch-italienischen Verein Amicizia. Nein, Gounod ist ein sehr großes Werk, normalerweise fast 2 Stunden, Aufführungsdauer über 2 Stunden eigentlich, mit einer Musik, die zwischen Oper und Konzertsaal angesiedelt ist und eine wunderbare Entfaltung von melodischem Reichtum präsentiert, in Verbindung mit einem konzerterfahrenen Chor, mit einem italienischen Vokalquartett, sind wir so in einem ganz unbekannten Fahrwasser zwischen Puccini, zwischen Verdi, nach Donizetti und das Ganze von Gounod, das erwartet man eigentlich nicht. Und auch unserem Jugendorchester macht der Musik kantischer Reichtum so viel Freude. Es ist groß besetzt. Wir haben ein volles symphonisches Orchester. Wir haben abwechslungsreiche, farbige Ensemblesätze und dramatische Choreinwürfe. Und alles geschieht vor dem musikalischen Hintergrund einer Klangvermittlung, die eingängig ist, die direkt durch das Ohr ins Herz geht. Das Einzige, auf was wir achten sollen, dass die Menschen bei Wiederholung nicht mitsingen, weil es gar so schön ist.
Also, ich wiederhole nochmal, Konzert am 10. Juli um 17 Uhr und dann kommt man, so man möchte, noch rechtzeitig zum Endspiel der Fußball-Europameisterschaft, muss man auch dazu sagen.
Klappt.
Ja? Herr Nielburg, das war's und ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen.
Ich danke Ihnen.
Am Mikrofon war Jutta Schostak und ich verabschiede mich mit einem Stück aus Mors et Vita von Charles Gounod.